Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute ist Dr. Verena Buchinger-Kähler bei mir im Studio. Mit der ärztlichen Leiterin der Buchinger-Wilhelmi-Klinik am Bodensee spreche ich darüber, wie sich Fasten auf die Hormone auswirkt, ob bzw. welchen Einfluss es auf PMS oder Wechseljahrsymptome hat, ob es innerhalb des Menstruationszyklus den perfekten Zeitpunkt gibt und Frauen anders fasten sollten als Männer. Herzlich willkommen, liebe Verena. Ich freue mich unglaublich, dass du extra vom Bodensee hierher gekommen bist, um mit mir über dieses sehr spannende Thema zu sprechen. Wie schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, liebe Steffi.
Sollten Frauen anders fasten als Männer? Wie geht ihr bei euch in der Klinik damit um?
Eine super spannende Frage. Tatsächlich fasten Frauen und Männer bei uns gleich. Wir schauen eher nach den individuellen Bedürfnissen und adaptieren das Fasten daran. Aber wir sehen, dass die Auswirkungen teilweise anders sind. Wir sehen zum Beispiel, dass Frauen nicht so schnell abnehmen, dass Frauen teilweise sehr viel einfacher länger fasten können als Männer.
Reagieren Frauen und Männer unterschiedlich darauf?
Ja, also ich sehe, wie gesagt, dieser Switch teilweise in die Ketose, dass das bei Frauen länger dauert. Die Ketose ist der Fastenstoffwechsel, das, wo wir also statt Zucker an unsere Fettreserven gehen, um daraus dann Ketonkörper zu generieren und diese als alternative Energieform zu nutzen. Und teilweise dauert dieser Switch, bis wir eine stabile Ketose haben, bei vielen Frauen länger. Ich denke, das liegt in unserer Biologie. Wir Frauen müssen natürlich anders mit Energie haushalten. Da kommt eben auch das Thema, wie sieht es aus mit Fortpflanzung? Müssten wir vielleicht gerade schwanger sein oder ein Baby durchfüttern? Und vielleicht kommt deswegen eben auch diese leichte Verlangsamung daher. Aber das Fasten an sich wird von allen beiden sehr gut vertragen. Wie gesagt, Frauen sind vielleicht einen Tuck langsamer. Dafür können sie möglicherweise länger fasten. Und wir sehen eben auch an der Stimmung teilweise, dass Frauen es mit mehr Gleichmut hinnehmen als Männer.
Was passiert beim Fasten überhaupt im Körper? Oder wurden die Untersuchungen, wie so oft in der Medizin bisher, hauptsächlich bei Männern durchgeführt? Stichpunkt Gendermedizin?
Tatsächlich ist es so, dass die standardmäßige Forschung immer meistens an Männern durchgeführt wird. Ja. Ja, und im Fasten sehen wir ja gerade, dass das intermittierende Fasten sehr viel stärker beforscht wurde und das Ganze leider eben immer am Tierversuch. Was wir eben in den letzten 10 Jahren stabil generiert haben, sind kontinuierliche Fortschritte in der Erforschung am Menschen. Und das ist eben so wahnsinnig spannend. Wir haben also geschafft, aus 100 Jahren Erfahrungsmedizin eine evidenzbasierte Medizin zu machen, die durch Studien eben untermauert ist. Wir haben immer in unseren Untersuchsgruppen Männer und Frauen eben auch berücksichtigt und können tatsächlich so individuell noch gar nicht sagen, was es ist. Denn wir sehen, wie gesagt, vom Outcome her unterschiedliche Kilogramm, die abgenommen werden und so weiter und so fort. Wir sehen, dass beide Gruppen davon profitieren. Beispielsweise der Blutdruck geht in einen normalen Bereich. Wir sehen, dass die Insulinsensitivität wieder wunderbar sich normalisiert. Das sehen wir in beiden Geschlechtern tatsächlich. Was besonders neu jetzt ist, ist, dass wir genau diesen Aspekt der Frauengesundheit vor den Wechseljahren, im Bereich der Wechseljahre und danach eben auch ganz aktiv Gehör verschaffen. Ich habe das zunächst beobachtet und daraus haben wir eine Studie generiert und diese fängt jetzt bald an. Wir werden also erstmal eine fragebogenbezogene Studie über die Auswirkungen von Fasten auf den Hormonhaushalt durchführen.
Genau, dann jetzt auch meine Anschlussfrage. Welche Wirkung hat das Fasten auf die Hormone?
Ja, das wissen wir alles noch nicht so genau. Wir können es vermuten. Wir sehen zum Beispiel bei Wechseljahrsbeschwerden, also wenn eine Frau zum Beispiel mit starken Hitzewallungen zu kämpfen hat, dass sich das im Fasten deutlich verbessert. Also Erfahrungsberichte, zum Beispiel eine Frau, die Mitte 50 wirklich in massiven Problemen durch Hitzewallungen, deren Make-up ist ständig eigentlich zerflossen. Sie war CEO von einer Company oder ist es und es war für sie wirklich kaum zu ertragen. Und die hat gefastet, hat dort die schlimmsten Hitzewallungen überhaupt gehabt und danach nicht einmal mehr.
Das ist ja phänomenal.
Das sind so Kleinigkeiten oder eben das Gelenkbeschwerden, die ja ganz häufig bei Frauen
ganz
bestehen.
Oft, ja.
Ganz genau, dass die deutlich besser werden. Das sehen wir alles ständig. Ja, wir sehen es eben auch im Thema punkto unerfüllter Kinderwunsch oder hormonelle Probleme, PCO-Syndrom, polyzystische Ovarien, dass die Menschen eine Verbesserung erleben. Aber es gibt eben gerade zum Langzeitfasten keine Studien. Es gibt zum Kurzzeitfasten, also zum Beispiel Time-Restricted Feeding, also eine Form des Intervallfastens. Das scheint für PCO-Syndrom sehr, sehr spannend zu sein. Da gibt es eine neue Studie von 25 sogar veröffentlicht, die eben zeigt, dass sich die hormonellen Probleme, wie zum Beispiel der Testosteronüberschuss, der da ist, oder eben auch ein sehr hohes Anti-Müller-Hormon, was normalerweise für die Eireserve steht, aber bei PCO hat das eben eine andere Aussagekraft, dass das sich verbessert im Fasten. Also tatsächlich gibt es da sehr viele Hinweise, aber eben für das Langzeitfasten ist es noch nicht untersucht.
Gibt es den besten Zeitpunkt innerhalb des Menstruationszyklus, um mit dem Fasten zu beginnen?
Also für mich persönlich ist es so, dass ich finde, es gibt nicht den absolut perfekten Zeitpunkt. Aber wenn ich zum Beispiel an starken prämenstruellen Syndromen leide, würde ich nicht da auch noch das Fasten beginnen, weil es dann ein zusätzlicher Stressreiz
ist. Belastung ist für den Körper.
Ganz genau. Ich muss ja am Anfang des Fastens immer abführen. Ja, das gehört nun mal dazu. Und es kann auch durchaus mal die Unterbauchbeschwerden einfach nochmal verstärken, wenn eh schon einfach ein großes Schmerzlevel da ist. Das würde ich einfach nicht machen. Für mich persönlich, ich faste zum Beispiel gerne an, wenn ich gerade die Tage habe. Also so am zweiten oder dritten Zyklustag, also am zweiten, dritten Tag der Periode, fange ich gerne an zu fasten, weil es ist ganz ehrlich, es ist eh schon
furchtbar.
Nicht gerade meine Lieblingszeit des Monats.
Ja. Genau.
Und dann habe ich aber diesen Push danach, so unglaublich. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich selber hatte ein PCO-Syndrom und ich habe das eben durchs Fasten und die konsequente Lebensstiländerung einfach in den Griff bekommen. Es ist nicht mehr nachweisbar. Ich finde einfach, das sind so aus eigenen Erfahrungen generiert sich natürlich eine ganz andere Leidenschaft
immer
für das Thema.
Ja, aber vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, was ein PCO-Syndrom ist.
Genau, das polyzystische Ovarien-Syndrom ist ein Syndrom, was sehr häufig eben auch zu ungewünschter Kinderlosigkeit führt. Es ist eine Fehlregulation im hormonellen Kreislauf. Häufig sehen wir, dass ein erhöhtes Testosteron da ist, dass viele kleine Follikel gleichzeitig heranreifen und sich gegenseitig hemmen. Das heißt, es kommt nicht zu einem regulären Eisprung. Man merkt das an eben Zyklusstörungen. Man merkt es gerne vielleicht auch an einer Veränderung des Behaarungsmusters durch das erhöhte Testosteron und auch, also oder Pickel zum Beispiel. Und es geht leider sehr häufig mit einer Insulinresistenz einher. Ja, und da kann man eben auch schon merken, warum Fasten hier spannend sein könnte. Ja, Fasten ist auch wahnsinnig antientzündlich und das ist eben super spannend. Wir haben das Gefühl, dadurch kommt es zu einer Atempause, zu einem möglicherweise einen Ausgleich in dieser hormonellen Balance wieder.
Jetzt haben wir ja relativ viel von dir gehört, dass das sehr positiv für Frauen ist, zu fasten, aus vielerlei Gründen. Gibt es auch Frauen, wo du sagst, denen würde ich eher dazu abraten?
Also tatsächlich gibt es eine Gruppe von Frauen, die vielleicht eher das Syndrom des Red S betreffen würde. Das ist ein Syndrom. Diese Frauen haben sehr, sehr lange eher im Kaloriendefizit gelebt. Die haben exzessiv Sport getrieben, die haben sehr hohe Ambitionen und die kommen dort in eine Stoffwechselfalle herein und merken zum Beispiel, dass sobald sie sich etwas normaler ernähren, auf einmal eine Gewichtszunahme kommt und die trainieren immer härter. Diese Stoffwechselvorgänge dann noch mit Fasten zu befeuern, das fände ich nicht richtig. Ich würde diesen Frauen tatsächlich eher zu Trainingspausen, einer Umstellung des Trainings und eben auch einer eher überkalorischen Kost für eine kurze Zeit mal raten, um da aus dieser Spirale herauszukommen. Auch ist es ganz klar für mich, wenn jemand eh schon unter Anorexie, Orthorexie, Bulimie leidet, dann würde ich dem ebenfalls absolut vom Fasten abraten, um auch da nicht dieses gedankliche Kontrollkonstrukt und dieser Erkrankung eben noch zusätzlich Aufwind zu verleihen. Also das wären für mich zwei wirklich sehr wichtige Indikationen. Wenn es um Frauen geht, die eher schon Richtung Frailty neigen, die einfach auch von ihrer Muskelmasse sehr stark abgebaut haben vorher, muss man sehr, sehr vorsichtig sein und hier insbesondere das Training wiederum in den Fokus stellen. Dies kann auch im Fasten erfolgen. Man kann eben auch modifizieren und mit Zusätzen arbeiten, zum Beispiel dem Kusmine-Zusatz. Das ist ein Quark, der mit Leinöl aufgeschlagen wird. Aber wie gesagt, das ist wirklich Gott sei Dank eine Minorität, ein sehr kleiner Anteil an Frauen, wo ich sage, nicht ohne Einschränkung empfehlbar.
Und wenn ich jetzt bei dir bin, am Bodensee in der Buchinger-Wilhelmi-Klinik und nach meiner Kur gerne noch mit dir Kontakt halten würde, oder hast du regelmäßig auch Kontakt mit deinen Patienten oder gibst du ihnen einen Plan mit und ihr macht so Check-ins? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also keiner geht so wirklich.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Wir haben Gott sei Dank ganz viele Menschen, die uns eben auch wiederholt besuchen. Jedes Mal Fasten kann einen anderen Aspekt beherbergen. Vielleicht ist das eine Mal dieser Abschied von den Wechseljahren oder von der Fruchtbarkeit. Das nächste Mal ist es vielleicht wieder, sich in seinem Körper zu Hause zu fühlen und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten und warum wir fasten, ist immer unterschiedlich und das soll auch jedes Mal ein neuer Prozess sein. Nichtsdestotrotz, wir versuchen zum ersten natürlich eine große Wissensvermittlung während des Aufenthalts, so dass du einfach selber ganz viele Pfeile in deinem Köcher hast, dass du dir selber helfen kannst. Darum geht es ja, ja. Du
den Werkzeugkasten
zu befüllen. Wir haben aber dennoch auch telemedizinische Sprechstunde, so dass wir einfach auch nachher miteinander in Kontakt bleiben können. Was ganz spannend ist, wir haben jetzt aktuell eine Studie, die jetzt gerade in der finalen Phase sich befindet. Und diese, sie heißt Fast-Forward-Studie, handelt tatsächlich genau von der Zeit nach dem Fasten. Und daraus wird sich ein Programm entwickeln für danach. Wir sind ja eben ganz, ganz erpicht darauf. Das Fasten ist genauso wichtig wie die Zeit danach, die Aufbautage, dass wir da nicht zu kurz treten. Und da werden die häufigsten Fehler gemacht. Fasten kann jeder, aber diesen Aufbau und die Zeit danach, das ist wirklich nochmal eine Königsdisziplin für sich. Also sprich, wir untersuchen in dieser Studie Menschen bis zu 4 Monate später. Wir gucken uns die Blutergebnisse an. Wir erheben Fragebögen über den Lebensstiländerung, die Gemütslage etc. Und wir machen sogar Stuhlanalysen und können daraus sehr, sehr gute Daten gewinnen, was im Aufbau wirklich wichtig ist und eben ein Konzept entwickeln, um den Fastenerfolg wirklich auch langfristig in das Leben zu integrieren.
Und jetzt haben wir ja vorhin über Hormone auch gesprochen. Gibt es da etwas, was du jemandem mitgibst, einer Frau, die dann bei euch nach Hause geschickt wird oder weil es zu Ende ist, etwas, wo man was an die Hand bekommt?
Also das eine ist ja ganz, ganz wichtig. Wir Frauen sind ja unglaubliche, einzigartige Geschöpfe. Wir überleben den Untergang eines kompletten Organs. Ja, sowas wie uns gibt es im Tierreich kaum. Das heißt, wir geben auch einen Raum, um ein Stück Abschied zu nehmen. Ja? Was bedeutet es, wenn ich nicht mehr fruchtbar bin? Was bedeutet das für mich? Bin ich dann weniger Frau? Wie finde ich mich in der ganzen Zeit? und eben auch die Schönheit an dem Ganzen zu erkennen. Wenn dieses ganze Gefühlschaos sich mal gelegt hat, mal zu schauen, dass ich endlich mich mal um meine Bedürfnisse kümmere. Also sprich, es ist der Neuanfang von dem nächsten Abschnitt. Und das eben bewusst zu besprechen, dafür haben wir mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, ich versuche dies in meine ärztliche Gesprächsführung zu integrieren. Wir haben Life-Coaches beziehungsweise eben Psychologen bei uns, die eben genau darüber nochmal schauen können. Das Fasten tut seine Arbeit, da wir durch die Änderung im Hormonstoffwechsel im Hirn, zum Beispiel BDNF, wird massiv ausgeschüttet, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Das sorgt dafür, dass sich die Synapsenplastizität erhöht. Wir können also neue Denkstrukturen, Denkmuster erhöhen. Das ist durchaus spannend einfach, weil wir auch manchmal wie so eine Adlerperspektive nochmal auf unser Leben schauen können. Und zwar nicht so tief verwurzelt in den Emotionen, direkt im Schmerz oder ähnliches, sondern wir können von oben drauf schauen und nochmal ganz genau schauen, wo wollen wir eigentlich hin und bestimmte Muster erkennen und diese eben erfolgreich durchbrechen. Zum anderen auf der körperlichen Ebene können wir Dinge, die in der Wechselzeit eben auch eintreten, beispielsweise Cholesterinerhöhung, Insulinproblematiken wie die Insulinresistenz, eine Fettleber, wenn wir auf einmal merken, durch Wegfall der Periode haben wir ca. 250 Kilokalorien, die wir weniger pro Tag verbrennen. Und das heißt also, so eine Gewichtszunahme ist tatsächlich sehr häufig zu verzeichnen. Und da wieder so in den Körper hineinzukommen, sich wieder wohl zu fühlen. Noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, der Beckenboden, der so vernachlässigt wird. Es ist nicht lange her, da wurde jeder Frau gesagt, na ja, das ist halt so, ab einem gewissen Alter sind sie halt inkontinent, ja. Und das müssen wir einfach nicht so sagen, das muss nicht so sein. Wir sehen immer wieder Erfolgsstories. Ich habe eine Frau vor Augen, die hatte seit 10 Jahren eine Urininkontinenz und hat bei uns Beckenbodengymnastik gemacht und ist wirklich nach einem Jahr wiedergekommen und hat gesagt, es ist eigentlich nicht mehr da. Ich bleibe dran, ich bin konsequent dabei und diese Übungen, die helfen. Und im Fasten ist ja der Bauchraum, da ist ja weniger Druck drin. Das heißt, ich kann endlich wieder schauen, dass ich bewusster anspanne. Das Anheben gerade von geschwächter Muskulatur ist viel, viel leichter. Und wie gesagt, das ist eben auch noch was, wo wir ganz wichtig dran gehen. Wir haben alle eine phytotherapeutische eben auch Basis, dass wir auch damit arbeiten können. Unsere Ökotrophologen sind dafür da, vielleicht auch durch Ernährungsumstellung bestimmte hormonelle Probleme auch zu verbessern, ob das jetzt für die Integration von Phytoöstrogenen, was weiß ich, Leinsamen, Sesam etc. in die normale Ernährung, wenn es darum geht. Also sprich, wir kriegen also wirklich diese Rundumberatung und eben durch unsere Sporttherapeuten nochmal dieses bewusst in die Bewegung kommen, sodass wir wirklich eine gute Grundlage bilden für die nächste Phase im Leben.
Das klingt auch sehr danach, dass man wieder neuen Mut schöpft und auch irgendwie wieder einen neuen Bezug zu seinem Körper bekommt. Auch ein Körpergefühl, das verliert man ja einfach sehr häufig, egal in welcher Lebensphase. Es passiert schnell und da ist es natürlich schon ein großes Geschenk, wenn man bei euch sein kann. Wie lange würdest du empfehlen, sollte man mindestens einen Aufenthalt bei euch planen?
Für Erstfaster würde ich sagen mindestens 14 Tage. Weil es dauert 3 Tage, bis du wirklich in dem Fastenstoffwechsel angekommen bist. Und dann beginnt erst die richtige Arbeit. Ja? Und dann kommt das Loslassen und das in sich hineinhorchen. Und dann musst du ja auch wieder aufbauen und das mindestens eben 3-4 Tage, damit der Erfolg von Dauer ist. Also, wie gesagt, für Erstfaster 14 Tage. Wenn es gewohnte Faster sind, dann ist auch so ein Quickie in Anführungszeichen von 10 Tagen durchaus in Ordnung. Sollten erste Erkrankungen da sein, machen 3 Wochen oder länger wirklich Sinn.
Und wenn ich jetzt diese Wechseljahrbeschwerden beispielsweise als Frau habe, würdest du auch immer sagen 14 Tage und dann einfach nochmal. In welchem Abstand macht man das normalerweise, dass man sozusagen wieder zu euch kommt?
Also zwischen 6 und 12 Monaten wäre wirklich optimal.
1 bis 2 Mal im Jahr sollte
man
sich da.
1 bis 2 Mal, das wäre schon schön. Man muss ja sagen, wenn man zum ersten Mal fastet und man ist vielleicht 55 Jahre alt, das ist ja ein Hausputz, ne? Und wenn ich 55 Jahre in meinem Haus gelebt habe und nie geputzt habe, dann ist das verdammt anstrengend, bis man vom Keller ins Dach gekommen ist, ja? Und genauso würde ich das jetzt vergleichen für das Fasten. Wenn ich zum allerersten Mal faste, das ist wahnsinnig anstrengend. Und da werde ich vielleicht auch beim ersten Mal noch nicht alles schaffen. Aber wenn ich dranbleibe und es regelmäßig mache, dann fällt es viel leichter. Der Körper ist dran gewöhnt und es fällt gar nicht mehr so viel an, was mich eigentlich in meinem Potenzial hindert.
Und sag mal, was sind die jüngsten Patientinnen und Patienten? Gibt es irgendwie eine Regelung, ab wann ihr Patienten aufnimmt?
Ja, also wir haben tatsächlich von dem 18. Lebensjahr an Patienten bei uns, manchmal mit Ausnahme auch schon mit 17 Jahren. Was mir halt wichtig ist, ist, dass Fasten ein freiwilliger Prozess ist. So etwas wie, dass also Eltern ihre Kinder bringen und die möchten das eigentlich überhaupt nicht. Das ist nicht von Erfolg gekrönt.
Jetzt schon unsere letzte Frage oder meine letzte Frage an dich. Ich habe dich ja jetzt auch ein bisschen kennengelernt und kann sagen, dass du eine sehr leidenschaftliche Ärztin bist und deinen Beruf sehr liebst. Warum liebst du ihn so? Oder was genau liebst du daran so sehr?
Ich habe das Privileg, Menschen in einem transformativen Prozess begleiten zu dürfen. Es kommen Menschen, die sich gar nicht mehr fühlen, die durch bestimmte Erlebnisse so außer sich sind, ja, die sich nur noch fühlen von der Scheitelspitze bis zum Schlüsselbein und alles andere merken die nur noch, wenn es weh tut. Und die in diesem Prozess, dass sie merken, wie stark sie selbst wirken können, also Selbstwirksamkeit, das ist ja das, was wir im Fasten erfahren. Ich kann meine Gesundheit selber in die Hände nehmen, wenn ich die begleiten kann und wenn ich diese Veränderung bei denen sehe, das ist eigentlich das schönste Geschenk, was man als Arzt haben kann.
Vielen Dank, Verena. Also ich werde auf jeden Fall sehr bald einen Aufenthalt bei dir planen.
Sehr schön. Ich freue mich auf dich.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.